Ja, der Titel ist natürlich ein bisschen plakativ, das muss man schon zugeben. Das Fragezeichen dürft ihr nachher entscheiden. Genau, es fängt an mit KIM, Kommunikation im Medizinwesen ist ja eigentliche Abkürzung, darum geht's eigentlich. Das heißt, darüber möchte ich heute mal so ein bisschen erzählen, was ist das und warum stehe ich schon wieder mit diesem Thema hier auf der Bühne. Vorher möchte ich nochmal kurz danken, und zwar Nico Brüggemann hat mir hierbei ein bisschen geholfen bei der KAS-Analyse, was das ist, seht ihr nachher. Und vielen Dank auch an Udo, ihr habt mir bei der Verifizierung von ein, zwei Schwachstellen geholfen. Und natürlich das ganze Team hier, IT-Sicherheit an der FH Münster und Fraunhofer SIT Münster, mit denen hatte ich natürlich auch ein paar Diskussionen und habe das mal vorab vorgestellt. Vielen Dank. Ja, und dann habe ich euch ein paar E-Mails mitgebracht, genauer gesagt zwei. Und wenn ich jetzt von wir rede oder unsere Praxis, dann ist das so eine Praxis, wo ich so einen kleinen Nebenjob habe und wo ich dann wirklich live Einblick sehe in diesen ganzen Praxisgeschehen. Das Gute ist, ich kann da auch so ein bisschen experimentieren, immer so von freitags 8 bis montagmorgens 7 Uhr, dann sollte alles wieder funktionieren. Klappt manchmal, manchmal nicht, sorry dafür, ich gelobe Besserung. Genau, und was wir da manchmal sehen, sind solche Briefe oder solche Arztbriefe per E-Mail, ganz normale E-Mail. Montag, 15.12. hier, und da ist eine PDF drin, und wenn ich die doppelklicke, ja, dann kriege ich einen Arztbrief. Also sensible medizinische Daten, Artikel 9, DSGVO, darf man so nicht, ne? Ist nicht erlaubt. Wir wollen Verschlüsselung haben und eine normale E-Mail ist nicht verschlüsselt. Was haben wir noch gesehen? Auch das ist so ein Klassiker. Da kriegen wir regelmäßig E-Mails oder regelmäßig medizinische Daten, und die Institution hat sich überlegt, wir machen das jetzt über CryptShare, so ein Download-Portal. Wir wollen es aber sicher machen, das heißt, wir verschlüsseln diese wichtigen Daten. Wir nehmen ein Passwort, und ja, man sieht hier das Passwort. Wie kriege ich das Passwort? In der E-Mail 3 Sekunden später. Ja, also auch ein ganzer Klassiker, habe ich vor 2 Jahren auch schon dargestellt, gibt's immer noch. Das Problem ist natürlich klar, wenn ein Angreifer eine E-Mail kriegt, dann kriegt er auch die E-Mail 1 Sekunde später. Ja? Das heißt, die Sicherheit von dieser Methode ist nicht wirklich besser als die da oben. Also beides eigentlich nicht möglich. Das heißt, was wollen wir? Wir wollen eine sichere E-Mail-Kommunikation haben. Und da gibt's was von der Gematik spezifiziert, und das nennt sich KIM. Und ich lasse zur Erklärung vielleicht mal kurz die Gematik hier das erklären. Dann wissen wir so ein bisschen, worum es hier geht.
Ein ganz normaler EKG-Befund. Nur schnell an den Hausarzt Ihres Patienten weiterleiten. Doch, Moment mal, schnell? Schreiben, drucken, mitgeben und hoffen, dass alles ankommt. Mit KIM geht das besser. Kommunikation im Medizinwesen, kurz KIM, ist der Standard zur elektronischen Übermittlung von medizinischen Informationen und Dokumenten im Gesundheitswesen. Und zwar für alle Sektoren. Um KIM zu nutzen, benötigen Sie eine spezielle E-Mail-Adresse. Diese registrieren Sie bei einem zugelassenen KIM-Anbieter. Im Adressbuch wählen Sie den Empfänger aus und signieren den Arztbrief mit Ihrem Heilberufsausweis elektronisch. Fertig! KIM verschlüsselt die E-Mail und nur der Empfänger kann sie entschlüsseln. So ist alles geschützt. Ihr Kollege hat die Daten schnell und sicher erhalten und kann Rückfragen stellen. Und weil mit KIM die Daten bereits elektronisch vorliegen, können sie durch das Informationssystem Ihrer Praxis automatisch zum Patienten zugeordnet werden. So bleibt mehr Zeit für Wichtiges. Neben Arztbriefen verschicken Sie auch Labor- oder radiologische Daten einfach und sicher über KIM. Auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder der Heil- und Kostenplan gelangen mit KIM direkt an die Krankenkasse. Und in Zukunft erreicht man mit KIM noch weitere Nutzergruppen. KIM, damit Vertrauliches schnell und sicher ankommt.
Genau, also darum geht's hier. Wir wollen in Deutschland ein einheitliches Netz haben, wo ich E-Mails sicher mit verschlüsseln kann, signieren kann und die zwischen den ganzen Institutionen verschicken kann. KIM ist in der Praxis angekommen. Also wir nutzen das täglich und das funktioniert tatsächlich von der Usability sehr gut. Da gibt's ein Adressbuch, da kriege ich alle teilnehmenden KIM-Teilnehmer in Deutschland, da kann ich einen Klick machen und dann geht die E-Mail sicher über KIM raus. Das heißt, Usability, meistens klappt's. Die Punkte, die noch haken, da sind die Praxissoftwarehersteller mal gefragt, um da nachzuhaken. Genau, aber war da nicht irgendwas? Ja, vor 2 Jahren war ich hier schon mal mit meinem Kollegen Sebastian und da haben wir gezeigt, wie wir so ein paar Tricks machen konnten. Wir konnten unter anderem so ein paar Signaturfälschungen zeigen per HTML-Tricks. Ja, wir konnten eine KIM manipulieren, sodass so eine Sicherheitsinformation unten nicht mehr angezeigt wurde. Das ist 2 Jahre her und die Sachen, die wieder gezeigt wurden, die wurden halt gefixt. Und ein, zwei andere Sachen sind noch passiert. Zum Beispiel, damals gab es noch so einen Signaturbericht.pdf. Das war im Anhang jeder KIM. Da stand drin, wer hat denn diese E-Mail überhaupt signiert. Das ist jetzt komplett weggefallen. Und wir können jetzt auch bis zu 500 MB große E-Mails mit einem Attachment-Service verschicken. Genau, jetzt fangen wir mal an, was ist denn KIM überhaupt? Ne? Jetzt fragen sich die Leute vielleicht, ja, wie funktioniert denn das? Und da muss ich jetzt einmal ausholen, damit wir alle so ein bisschen verstehen, wie das funktioniert. Und im Szenario ist jetzt hier, Praxis A möchte eine sichere Nachricht zu Praxis B schicken und ja, schreibt eine ganz normale E-Mail. Und das ist jetzt erstmal wirklich eine ganz klassische E-Mail. Das kann man hier machen über Thunderbird, Outlook oder eben der Praxissoftware. Diese E-Mail würde ich normalerweise jetzt, wie wir es kennen, irgendwie zum E-Mail-Server schicken, ne? Posteo, Gmail oder sowas. Das geht bei KIM aber anders. Die wird ja zum sogenannten Client-Modul geschickt. Und das Client-Modul, das ist ein Stück Software, das läuft üblicherweise auf dem Praxisserver. Also jede Praxis oder Apotheke, Krankenkassen, die haben einen eigenen Server, da läuft dieses Stück Software und die empfängt diese E-Mail per SMTP. SMTP brauchen wir normalerweise einen Login, haben wir auch hier. Der sieht jetzt aber ein bisschen anders aus. Hier wurde sich Folgendes überlegt, wir haben nämlich jetzt im Login, im Benutzernamen haben wir hier einmal die Mail-Adresse drinstehen, also das, was wir kennen als normalen Benutzernamen, haben wir hier auch. Dann gibt es aber noch eine Raute und dann trage ich hier ein die Fachdienstadresse. Das sehen wir gleich. Das ist eine Serveradresse, die später benutzt werden soll. Und der dritte Punkt ist der Aufrufkontext. Den brauchen wir für die Kommunikation mit diesem TI-Connector. Kommen wir nachher auch noch drauf zurück. Wenn das funktioniert, dann ist die E-Mail jetzt beim Client-Modul. Und das Client-Modul möchte die E-Mail natürlich irgendwie sichern. Also verschlüsseln, Signatur dran klatschen, damit das alles schön sicher funktioniert. Das macht das Client-Modul mit dem TI-Connector, haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört. Das ist dieses Gerät, was ein VPN in die Telematik-Infrastruktur anbietet, aber auch die ganzen Krypto-Operationen tätigt. Also verschlüsseln, signieren, verifizieren, das klappt hier über den TI-Connector. Und der muss natürlich mit der SMCB kommunizieren. Das ist die Smartkarte, das ist der Praxisausweis. Ja? Also jede Praxis, jede Apotheke kriegt so eine kleine SIM-Karte und da sind kryptografische Schlüssel drauf und die werden hier vom TI-Connector benutzt, damit das Client-Modul nachher eine sichere E-Mail bekommt. Ja? Also das Ding ist jetzt hier verschlüsselt für Praxis B und signiert von der Praxis A. Dann geht's weiter. Diese KIM-Nachricht wird dann zum Fachdienst geschickt und der Fachdienst, das ist ein ganz normaler E-Mail-Server, also relativ normal. Der empfängt dann diese KIM-Nachricht, schickt die auch per SMTP wieder weiter an den entsprechenden Fachdienst der Praxis B. In der Nicht-KIM-Welt wäre das hier sowas wie Gmail und ja, GMX oder so. Jetzt hier ist es dann zum Beispiel T-Systems und RISE, zumindest irgendwelche KIM-Anbieter in der TI. Ja, Praxis B möchte irgendwann ihre KIM-Nachrichten abrufen und ruft das dann per POP3 ab. Und zwar auch nicht beim Server, sondern im Client-Modul. Ja, das Client-Modul fragt dann natürlich beim Server wieder nach, ja, gibt es neue E-Mails? Ja, und wenn es neue E-Mails gibt, dann werden die übertragen und das Client-Modul entschlüsselt die Daten hier, die KIM-Nachricht, prüft die Signatur und schickt dann diese Nachricht dann zur Praxis B und das ist dieser KIM-Ablauf, so funktioniert es. Fast wie eine normale E-Mail, nur dieses Client-Modul, das gibt es sonst nirgendwo. Ne? Das ist hier eine eigene Erweiterung, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, auf jeden Fall eine Erweiterung für KIM. Genau, wie gesagt, das Ding sind nachher Standard-E-Mails. Ne? Also was dann nachher ankommt in der Praxis, das ist mit Outlook, Thunderbird öffnenbar oder auch mit der Praxissoftware. Und die einzige Information, die man kriegt, dass es eine KIM ist, die irgendwie signiert war, die ist, je nachdem, welches Client-Modul man noch nutzt, dieser Footer hier oder auch in Zukunft fällt er weg. Bei einigen kleinen Modulen ist er schon weg. Da steht dann was drin, ne? Nachricht wurde erfolgreich entschlüsselt, Signatur wurde erfolgreich geprüft und wenn man das sieht, dann weiß man ja alles klar, die KIM-Nachricht ist jetzt hier sicher. Das ist nicht so ganz sinnvoll, ne? Also in Zukunft soll es so werden, entweder ist die E-Mail sicher, dann wird sie angezeigt oder sie ist nicht sicher, dann wird sie nicht angezeigt. Genau, macht in meinen Augen auch Sinn. Genau, also so funktioniert KIM, ja. Und jetzt habe ich so ein paar Sachen mir angeschaut im August, September und da gehen wir jetzt einfach mal durch. Genau, also fangen wir an. Ich habe so ein paar Sachen ausprobiert und was gut funktioniert hat, ist so ein Denial-of-Service-Angriff. Ich habe es dann plakativ auch wieder KIM of Death genannt, in Anspielung an die damaligen Ping of Death. Irgendwie, wann war das? 1990 oder noch älter. Ich kann es auf jeden Fall noch. Genau, und was passiert hier? Ich habe aus Versehen falsche alte E-Mails irgendwie falsch formatiert, da fehlten ein paar Zeilenumbrüche und habe die mir selber zugeschickt und mein T-Systems Client-Modul hat hier runtergeladen und ist dann immer abgestürzt. Man sieht hier die Fehlermeldung, ne? Frame Length Exceeds, also irgendwas zu lang, da fehlen die Zeilenumbrüche. Das Ding ist abgestürzt, kein Problem, starte ich neu. Das Problem war dann aber, das Client-Modul hat genau die gleiche E-Mail, wollte sie wieder runterladen, ist wieder abgestürzt, Neustart, Absturz, Neustart, Absturz. Das Problem ist dann, man kommt nicht mehr weiter. Und um diese KIM-Nachricht jetzt zu löschen auf dem Server, die ist ja auf dem Fachdienstserver in der TI, muss man sich tatsächlich mit manuell per POP3 dann einloggen. Das geht dann also nicht mehr mit Thunderbird, weil Thunderbird möchte ihn gerne abrufen und das Client-Modul ruft auch immer gerne ab, ohne zu löschen. Das heißt, ich muss ein Python-Skript bauen, musste dann das TLS-Client-Authentication-Zertifikat aus dem Client-Modul auch noch rauspopeln, da einbauen und dann manuelles POP3-Delete durchführen. Das heißt, das war ganz schön knapp, dass die Praxis montagmorgens auch wieder funktioniert hat. Ich habe es geschafft, aber war eine knappe Nummer. Ja, aber es ist natürlich auch ein Angriff. Ne? Ein Angreifer könnte jetzt automatisiert und auch von mir aus regelmäßig jede Nacht einmal durchballern, alle 200.000 KIM-Adressen durchschicken und diese E-Mails verschicken und mindestens alle T-Systems-Client-Module würden dadurch halt hängen bleiben, bis dann irgendwie ein findiger Administrator auch per POP3 und TLS-Client auch sich einloggen kann und die E-Mails löschen kann. Genau. Ist aber auch schon jetzt, sollte gefixt sein. Genau. Ja, was haben wir noch gefunden? Und wir haben uns dieses CAS-Ding mal angeschaut. Das ist KIM Attachment Service. Wenn wir E-Mails verschicken wollen, größer als 15 MB, haben wir ein Problem, weil der TI-Connector, der möchte nur gerne 15 MB auf einmal verschlüsseln. Wenn da mehr verschlüsselt werden soll, dann passiert Folgendes. Das Client-Modul verschlüsselt jetzt den Anhang. Ich habe gerade gesagt, Krypto-Operationen passieren im TI-Connector. Das ist die Ausnahme. Hier macht das Client-Modul selber Krypto, verschlüsselt das, lädt das verschlüsselte Modul, das verschlüsselten Anhang auf dem Provider-Server und erstellt eine KIM-E-Mail, wo drin steht, naja, wo ist der Anhang hier, der Link, und das Passwort ist dann K. Hash steht da drin, wird aber im Zweifel auch ignoriert. Genau. Wichtig ist aber Link und ein Passwort, und das geht dann zum Empfänger, der Empfänger entschlüsselt die KIM-E-Mail, ruft dann den Anhang ab und kann ihn entschlüsseln. Ja, was ist das Problem dabei? Ne? Was ist uns aufgefallen? Dieser Link, das ist ja ein bisschen spezieller. Weil was können wir jetzt machen als Angreifer? Wir bauen uns eine eigene CAS-E-Mail und schreiben jetzt einfach unseren eigenen Server rein. Warum T-Systems nehmen, wenn wir auch attacker.com nehmen können? Das haben wir gemacht. Dann können wir die E-Mail selber verschlüsseln. Also wir nutzen dann kein Client-Modul, habe ich ein eigenes gebaut, nutze den Connector, verschlüssel das alles, schicke das ganz normal an mein Postfach. Praxis B fängt das auch, ne, ruft dann die E-Mail ab. Das Client-Modul öffnet diese KIM und möchte dann downloaden, möchte den Anhang runterladen, weil es ist ja eine CAS-E-Mail. Das passiert auch, und tatsächlich, die Client-Module laden dann von attacker.com runter, und der Server ist gar nicht in der TI. Ne? Der ist jetzt hier außerhalb, der ist bei mir auf dem 1&1-Server. Nichtsdestotrotz ist dem Client-Modul, also mindestens unser, was ich testen konnte, die Systems, das vollkommen egal, und lädt dann dieses Ding runter und entschlüsselt das im Zweifel auch. Ne? Weil den Schlüssel haben wir mit reingeschrieben, passiert auch. Die Frage ist, was können wir damit machen? Erste Überlegung, ja cool, wir können jetzt Schadsoftware irgendwie unterjubeln im Client-Modul. Ja, das Entschlüsseln funktioniert, aber der Anhang wird nachher als E-Mail interpretiert. Also solange das Client-Modul halbwegs vernünftig parst, wird da nichts ausgeführt. Aber was wir auf jeden Fall haben ist, als attacker.com sehen wir alle Zugriffe. Wir sehen also alle IP-Adressen, die jetzt hier versuchen runterzuladen. Unsere Daten hier. Und wenn wir das jetzt massenhaft wieder ausrollen, an alle 200.000 KIM-Adressen einmal durchsenden in einer Nacht, dann haben wir alle IP-Adressen von den Praxen, Apotheken, Krankenkassen, wer auch immer diese Client-Module betreibt. Und das möchte man ja eigentlich auch nicht. Ne? Das ist ein schönes Lagebild, schönes IP-Adressraum, ja, Liste von kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Möchte man eigentlich so auch nicht. Genau, was braucht man dafür? Eine SMCB, also Institutionsausweis und Zugriff auf ein valides Postfach. Also Angreifermodell ist, ich selber möchte alle IP-Adressen haben, um die zu scannen, könnte damit funktionieren. Genau, soweit so gut, aber wichtiger ist natürlich, was ist denn das jetzt hier mit der Signaturfälschung? Kriegen wir da was hin, was wir letztes Jahr hinbekommen haben? Und da will ich jetzt zwei, drei Sachen mal zeigen. Ich wollte dann eine KIM-E-Mail wieder fälschen. So ein paar Sachen wurde gefixt, aber vielleicht geht da doch noch was. Und da habe ich dann mal nachgeschaut, und was ist denn eigentlich so der Standard? Also wie funktioniert das in KIM? Naja, eigentlich werden nur wirklich S/MIME-Nachrichten von Mail-Servern transportiert. Ja, also der wird geprüft, ist die ankommende KIM auch irgendwie S/MIME formatiert, ist das verschlüsselt, ist eine Signatur drin, und wenn nein, dann wird die gar nicht weitergeschickt. Macht ja auch irgendwie Sinn, wir wollen ja hier nur KIM-Nachrichten überprüfen. Das große Aber ist aber hier, oder besser gesagt, das Außer ist, es ist eine Fehlermeldung. Und da steht im Standard drin, naja, eine Fehlermeldung ist definiert durch eine einzelne Kopfzeile in der E-Mail. Da steht dann XKIM-Fehlermeldung und dann ist es eine Fehlermeldung. Und Fehlermeldungen sollen einfach ganz normal durchgereicht werden, ohne Checks, ohne Prüfung, ohne Verschlüsselung, ohne Krypto. Und als Angreifer kann ich natürlich jetzt beliebigen Text und Inhalt selber mir da reinschreiben. Ich kann zum Beispiel auch wieder diesen Footer da reinschreiben, diese E-Mail ist total sicher und dann wird die Kim durchgeleitet. Da wird gar nichts gecheckt, weil es ist ja eine Fehlermeldung. Das Problem ist, woher weiß ich, dass es eine Fehlermeldung ist? Nur im Header. Die Praxissoftware bei uns, die kann es gar nicht anzeigen und bei Thunderbird oder Outlook, wer klickt da jedes Mal durch und schaut, ob das eine Fehlermeldung ist. Also in der Praxis auf jeden Fall hier, können wir schon mal eine KIM-Nachricht irgendwie fälschen, ganz ohne Krypto, ohne Schlüssel, ohne KIM-Client-Modul, einfach so funktioniert. Das Doofe ist, ich muss das nur abliefern in mein Postfach. Ja, das heißt, die Absenderadresse, das ist noch dann hier, sagt Johann, das möchte ich noch gerne ändern. Und da gibt's dann aber Folgendes. Und zwar der E-Mail-Server, da wo ich die KIM abliefere, also mein T-System-Server, der muss den Absender prüfen, ob das überhaupt irgendwie eine valide KIM-Nachricht ist. Ja, zum Beispiel habe ich immer ein bisschen probiert, so Gematik probiert und so, und da hat T-System gesagt, nee, das Fake, die E-Mail-Adresse, die gibt es hier auf unserem Server gar nicht. Ja, also da muss ein bisschen geprüft werden und genauer gesagt, was muss geprüft werden? Der Login, das was ich vor 10 Minuten gesagt habe, diese E-Mail-Adresse, die muss passen mit dem sogenannten SMTP-Feld, also SMTP, dieses E-Mail-Protokoll. Währenddessen muss geschrieben werden, wer hat es verschickt. Das muss gleich sein und das Mail from, und das ist der wichtige Wert, das ist das, was das Thunderbird nachher anzeigt. Diese drei Werte müssen übereinstimmen. Ja. Steht auch in der Prüfvorschrift für diesen Fachdienst drin, die Gematik muss es eigentlich prüfen, dass alle diese Sachen hier eingehalten wurden. Das Problem war jetzt zumindest im September, das hat nicht funktioniert, die Systems hat es nicht geprüft. Ne? Das heißt, ich konnte hier Mail from, konnte ich eintragen, was ich wollte. Das war ein Freitextfeld für mich. Und da wurde gar nicht überprüft. Also Login, SMTP-Form, das musste irgendwie passen, aber der einzig wichtige Wert dieser drei Werte, der war komplett Klartext. Ja. Wenn wir das jetzt kombinieren, wenn wir also eine E-Mail erstellen können ohne Krypto, ohne Client-Modul und ich kann eine beliebige Absenderadresse eintragen, dann sieht die E-Mail nachher so aus. Genau, was sehen wir jetzt hier? Eine KIM-Nachricht, die habe ich mir selber geschickt von einem anderen Postfach. Das ist Freitext, konnte ich eintragen, Gematik, kann ich alles Mögliche einstellen. Ne? Also Bundesministerium der Gesundheit oder was auch immer, oder Dr. Müller. Und Text und der Footer ist auch alles freigewählt, da kann man natürlich Phishing-Sachen, ich kann Anhänge mitschicken, ich kann Schadsoftware rüberschicken. Und natürlich haben wir hier eine KIM-E-Mail und die hat einen besonderen Vertrauensvorschuss. Ja, also wenn wir in der Praxis eine KIM kriegen, da erwartet man zumindest noch nicht irgendwelche Phishing-Spam-E-Mails. Das kennen wir natürlich von den normalen Postfächern, aber von KIM kennen wir es eigentlich noch nicht. Das heißt, wir haben einen massiven Vertrauensvorschuss und wenn ich hier mit einer Phishing-Kampagne starte, kriege ich sicherlich wesentlich mehr Klickraten als normale E-Mail. Und das funktioniert hier leider. Was brauche ich? KIM-Client-Modul noch nicht, weil keine Krypto drin. Ne? Da gibt es keine Signatur drin, aber ich brauche einen Zugriff zu irgendeinem beliebigen Postfach, also eins dieser 200.000 Postfächer, da muss ich Zugriff haben, dann kann ich diese Sachen schicken. Jetzt schauen wir mal weiter. Also die Systems hat es natürlich auch gefixt. Das heißt, das geht jetzt nicht mehr, aber wir schauen mal weiter, können wir vielleicht noch eine weitere Möglichkeit finden, um irgendwie Signaturen zu fälschen. Und dafür brauchen wir jetzt zwei Annahmen. Zum einen diese KIM-Client-Module. Das ist eigentlich Software auf dem Server, die sollte nicht im Internet sein, da sollte ich keinen Zugriff haben. Das ist so eine lokale Software, die auch nur lokal laufen sollte. Aber ich scanne ja gerne das Internet. Vor 4-5 Jahren habe ich die E-Konnektoren gefunden. Jetzt habe ich hier ungefähr 40 Client-Module im Internet gefunden, die offen erreichbar waren. Das ist nicht gut. Wenn man bei Shodan auch mal sucht, da findet man auch diese Dinger. Und das ist natürlich nicht gut. Aber auch wenn die nicht da sind, gucken wir mal weiter an, wie kriegen wir sonst Zugriff? Naja, wer war schon mal in der Arztpraxis und wurde schon mal vorgeschickt in den Behandlungsraum? Da ist der Rechner meistens auch nicht gesperrt oder im Krankenhaus. Netzwerkdosen hier sind meistens auch irgendwie da und wenn man ein bisschen Glück hat, ist die auch gepatcht und dann kriegt man eventuell auch lokalen Netzwerkzugang. Also unsere Annahme 1 jetzt hier, KIM-Client-Module erreichen wir als Angreifer und mindestens durchs Internet, wie gesagt, zumindest vor 2-3 Monaten noch 40 Stück, die können wir erreichen. Annahme 2 ist dieser Aufrufkontext. Das habe ich vorhin gesagt beim Login-String. Da ist diese, nach der zweiten Raute ist ein Aufrufkontext und dieser Kontext ist benötigt, damit das Client-Modul sich mit dem Connector verbinden kann. Wichtig aber, das ist kein Passwort. Also ich kann es auch zur Not ausprobieren, da ist kein Passwortschutz hinter und das sind auch keine Passwörter in der echten Welt. Das sind pro Dienstleister meistens die gleichen Werte, weil der Dienstleister wird sich dafür keine neuen Werte aussuchen. Man kann nochmal in den Dokumentationen nachschauen, zum Beispiel bei T-Systems werden solche Sachen angegeben. Man könnte ja zum Beispiel M0, C0, A0 nehmen. steht für Mandant, Client, Arbeitsplatz. In der Dokumentation unserer Software heißt es, glaube ich, Mandant 01, Client 01, Arbeitsplatz 01. Also wenn man da so 10 Werte ausprobiert, dann kommt man da schon in guten Prozentzahlen, damit wir da die richtigen Werte haben. Also Annahme 2, Aufrufkontext, kriegen wir als Angreifer jetzt auch hin. Und dann schauen wir mal, was können wir machen. Wenn wir eine E-Mail-Adresse haben, Praxis A zum Beispiel, und dann generieren wir eine KIM-Nachricht von der Praxis A, schreiben rein Praxis A und das Postfach ist auch von Praxis A. Uns fehlt aber vielleicht eine Signatur, wir haben gar keine KIM-Client-Modul, wir haben keine SMCB, wir haben nur den Postfachzugangsdaten. Was passiert denn, wenn wir jetzt eine andere Signatur drunter hauen? Ne? Institution B, also eine Signatur zum Beispiel, die nicht mal von der Praxis ist, sondern irgendwie einer Krankenkasse oder sowas. Dann haben wir hier eine E-Mail, wo die Signatur eigentlich nicht zur Adresse passt. Wenn wir das zum kleinen Modul hinschicken und das die andere Praxis empfängt, dieses kleine Modul, dann wird geprüft, ob die KIM-Signatur gültig ist, also ob die E-Mail verändert wurde. Was aber fehlt, ist hier, ob das Zertifikat zur Adresse passt. Ja. Das heißt, diese E-Mail, die ich hier geschickt habe, die kam an. Ja, und die Absenderadresse hat überhaupt nichts zu tun mit der Signatur. Es sind komplett zwei verschiedene Institutionen. Ne? Das hat überhaupt keine Verbindung. Die einzige Verbindung ist, die sind beide in der TI. Und das heißt, eine KIM kann man tatsächlich mit einem beliebigen TI-Schlüssel signieren. Ich brauche ein einzige SMCB und es ist vollkommen egal, welche, eine Signatur reicht, egal von wem. Und das ist schade halt. Ne? Also wer schon mal mit S/MIME gearbeitet hat, irgendwie Outlook, Thunderbird, zeigt das oben an, wer hat signiert und wenn da ein Mismatch ist, dann gibt es eine Warnmeldung. Hier bei der TI leider ist es nicht so. Ja, genau, also Problem, was können wir als Angreifer machen, was brauchen wir? Wir brauchen Postfachzugangsdaten, wir brauchen kein KIM-Client-Modul, weil dann nehmen wir einfach eins aus dem Internet. Ja, wenn wir das aus dem Internet nehmen, schicken wir unsere KIMs dahin, der verschlüsselt das und dann haben wir hier entsprechende erfolgreiche Signaturprüfung, obwohl die Absenderadresse gar nichts damit zu tun hat. Also Möglichkeit Nummer 2, gültige Signaturen zu erstellen oder zumindest E-Mails aussehen zu lassen, als wäre eine gültige Signatur da. Dritte Möglichkeit. Ich habe mir angeschaut, wie kriege ich denn vielleicht eine neue E-Mail-Adresse? Meine alte ist jetzt irgendwie all und so, ne? Praxis gibt's schon länger, ich brauche eine neue E-Mail-Adresse. Was brauche ich dafür? Ich brauche Zugriff auf eine Institutionskarte, also diese SMCB, diese Smartkarte in der Praxis. Ich habe da Zugriff drauf, weil ich ja einen IT-Job da habe, aber auch sonst haben relativ viele Leute, Hunderttausende, vielleicht sogar bis zu Millionen Personen Zugriff auf so eine Karte, also alle Personen, die irgendwie in der Praxis, Apotheke, Krankenhaus mit der TI arbeiten, weil man muss regelmäßig eine PIN eintippen. Das heißt, das ist auch nicht nur eine Person, die diese PIN kennt, sondern das sind immer mehrere in der Praxis. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall viele Angreifermöglichkeiten. Sonst haben wir letztes Jahr gesehen von Tschirsich und Kastel, wie man zum Beispiel an solche Karten kommt bei eBay Kleinanzeigen. Auch das ging zumindest letztes Jahr. Und damit kann ich mir jetzt eine Adresse klicken. Bei T-Systems ist das ein PDF-Formular und da ist ein Freitextfeld in der Adresse. Ja, und was ich da gemacht habe, ich habe Gematik eingetragen, weil ich wollte es ja schon mal machen, da hat es ja nicht funktioniert. Und jetzt habe ich es in der PDF eingetragen und zack, einen Tag später hatte ich eine neue E-Mail-Adresse. Die funktioniert. Also da könnt ihr mich jetzt auch erreichen. Genau, ich zahle, glaube ich, 5,90 Euro im Monat dafür. Muss ich mal schauen, wie lange ich hier noch dabei bleibe. Genau, auf jeden Fall. Das heißt hier, ne, die Adressen werden aktuell nicht auf Plausibilität geprüft. Ja. Die E-Mail-Wahl ist eine komplett eigenständige, jede Praxis darf sich nennen als E-Mail-Adresse, wie er möchte. Ist die Frage, ob man das machen möchte. Ne? Also eigentlich, normale E-Mails kann man das ja auch so machen. Bei KIM hätte man das vielleicht anders machen können. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall aktuell ist es so. E-Mail-Adresse ist frei wählbar. Ja, dritte Möglichkeit, also E-Mail zu verschicken unter fremde Namen, indem ich einfach, wenn ich mich als Dr. Müller ausgeben möchte, mache ich eine neue Dr. Müller-Adresse und dann klappt das. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten gefunden, um irgendwie KIM-Nachrichten, ja, was heißt zu fälschen oder zumindest zu erstellen unter falschem Namen. Die Frage war natürlich noch, können wir auch irgendwie Nachrichten entschlüsseln? Ja, weil das ist natürlich ein Ding, die E-Mail soll natürlich sicher verschlüsselt sein, Ende-zu-Ende-Kommunikation wollen wir hier haben. Und das ist natürlich das Wichtige und das habe ich mir mal angeschaut. Und das funktioniert tatsächlich unter folgenden Bedingungen, und zwar der Angreifer, der muss natürlich verschlüsselte KIM-Nachrichten haben. Ne? Also ich muss irgendwie eine Handvoll Nachrichten haben, die möchte ich entschlüsseln und ich brauche Zugang zu dem passenden Client-Modul. Also ich brauche die passenden KIM-Nachrichten von zum Beispiel einem dieser 40 offen erreichbaren KIM-Client-Module. Wer hat das? Naja, zumindest Postfachbetreiber. Ne? Die sitzen auf dem Fachdienstserver, da sind die ganzen verschlüsselten KIM-Nachrichten, die sind da, die können abgerufen werden per POP3 von den Praxen, aber der Admin hat da auch Zugriff. Ne? Und das ist auch eigentlich vollkommen okay, weil wir haben ja hier extra erstmal Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mails. Das ist ja gut verschlüsselt. Genau, aber jetzt haben wir einen Angreifer, der hat dann plötzlich Zugang zum Client-Modul, wie gesagt, entweder durchs Internet oder durch lokalen Zugang und hat jetzt diese verschlüsselten KIM-Nachrichten. Was kann er dann tun? Der Angreifer baut sich einen eigenen Server, zum Beispiel wieder attacker.com, und da baut er einen eigenen POP3-Server drauf, relativ standardkonform, ist ja auch alles beschrieben bei der Gematik, wie der POP3-Server agieren muss. Man muss die Benutzernamen vernünftig akzeptieren, kriegt man alles hin, und da werden dann diese verschlüsselten KIM-Nachrichten drauf abgelegt. Ja. Was dann passiert ist folgendes, der Angreifer nutzt das KIM-Client-Modul im Internet und macht eine POP3-Verbindung und möchte neue E-Mails abrufen. Und dafür muss er sich jetzt einloggen. Ja, das haben wir gesehen ganz am Anfang, in wie KIM funktioniert. Ich brauche einen Benutzername und ein Passwort von diesem E-Mail-Server. Das sah ja so aus hier, eine Mail-Adresse, dann der Fachdienstserver und dann der Aufrufkontext. Und das Ding ist jetzt hier, der Fachdienstserver ist ja normalerweise bei uns, zum Beispiel T-Systems trage ich da ein. Der Angreifer macht es natürlich nicht, der trägt jetzt attacker.com ein. Das Client-Modul sagt ja, alles klar, dann verbinde ich mich jetzt zu attacker.com, weil da steht es ja so drin. Logge mich dort ein und ruf mal die E-Mail-Adressen ab. Ja. Und wenn das Client-Modul das dann gemacht hat, dann wird diese auch entschlüsselt. Warum denn auch nicht? Ne? Ist ja alles legitim. Das Client-Modul denkt, super, ich bin auf dem Fachdienstserver, diese E-Mail-Adressen lade ich runter und entschlüssel die. Und die Klartext-E-Mails, die werden dann hier an den Angreifer weitergeleitet. Jetzt könnte man sich fragen, warum funktioniert das? Das klingt ja irgendwie ein bisschen zu banal. Ja, Punkt 1 hier. Hier ist natürlich eine Verbindung, ich brauche ja diesen Login hier, aber der Attacker-Server wird natürlich jeden Login irgendwie annehmen. Ne? Also der attacker.com wird natürlich gar keine Passwörter überprüfen, das ist ihm auch vollkommen egal. Das heißt, dieser Login wird auf jeden Fall immer funktionieren. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht nochmal stolpern über dieses TLS Client Authentication. Ja, das ist ja eine beidseitige Mutual Authentication. Also beide Seiten müssen sich gegeneinander vertrauen und müssen sich authentifizieren. Das heißt, das Client-Modul hat hier ein Zertifikat und zeigt das dem attacker.com. Und der Server hier hat auch ein Zertifikat und zeigt das Client-Modul sein Zertifikat. Und dann müssen beide sagen, ja, das ist ein gutes Zertifikat, das akzeptiere ich. Und jetzt auf der Angreiferseite ist natürlich klar. Ne? Der Angreifer wird sagen, ja, alles klar. Ich akzeptiere natürlich jedes Zertifikat. Ist mir vollkommen egal, welches Client-Modul das ist. Das funktioniert auf jeden Fall. Und die andere Frage ist jetzt hier, wie kriegt der Attacker das hin, dass das Client-Modul diese Verbindung zulässt? Da schauen wir mal nach, was muss das Client-Modul machen bei der Prüfung? Da gibt es eine Anforderung in der Spec 2075, die lautet ungefähr, nicht wortlaut genau, Zertifikat muss innerhalb der TI gültig sein. Das heißt, attacker.com braucht ein Zertifikat, was irgendwie eine Gültigkeit benutzt. Ne? Also muss jetzt noch, darf nicht abgelaufen sein und muss irgendwie gültig sein, von irgendwem aus einer CA ausgestellt sein. Das Problem ist aber auch hier, das war's schon wieder. Ja, das ist die einzige Prüfung, die gemacht werden muss. Und was fehlt, was haben wir sonst bei allen anderen TLS-Verbindungen? Naja, der Hostname muss geprüft werden. Ne? Das fehlt hier. Im Zertifikat steht noch drin sowas wie ein Zertifikatstyp. Ist das überhaupt ein Client-Modul? Ist das ein Fachdienstserver? Auch das wird nicht geprüft. Das heißt, der attacker.com kann jedes beliebige TI-Zertifikat nehmen. Und als ich attacker.com war, habe ich zum Beispiel das Client-Modul-Zertifikat genommen. Na, das heißt, hier habe ich das selber. Und dann haben sich hier beide einfach gegenseitig ihre Zertifikate angeschaut und haben gesagt, ja, das ist ja ganz gut, schöne Zertifikate. Und dann funktioniert das. Genau, ist halt auch ein bisschen schade. TLS-Zertifikatsprüfung muss natürlich noch ein bisschen mehr. Genau. Ja, fassen wir mal zusammen. Was habe ich jetzt hier heute gezeigt? Zum einen, ich konnte fremde KIM-Postfächer deaktivieren, also mindestens von T-Systems. Da konnte ich die POP3-Postfächer lahmlegen. Dann haben wir gezeigt, wie wir IP-Mining im Medizinsektor machen. Also wie kriegen wir möglichst große Listen von externen IP-Adressen im Internet. Das haben wir gemacht durch diesen KIM-Attachment-Service, indem wir einfach einen neuen Link zu unserem Server eingefügt haben. Dann habe ich drei verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie ich KIM-Nachrichten schicken kann. Eine komplett ohne Private Key, ohne Client-Modul. Ne? Man macht eine Fehlermeldung, sieht täuschend echt aus, aber null Krypto. Und dann habe ich drei Möglichkeiten gezeigt, wie man KIM-Absenderadressen fälschen konnte. T-Systems Fachdienst prüft nicht. fremde Signatur von irgendwem anders oder halt, ich klicke mal einfach eine neue Adresse für 5,90 Euro. Genau, und dann habe ich jetzt gerade noch gezeigt, wie kann man vielleicht KIM-Nachrichten entschlüsseln. Braucht man ein paar Vorbedingungen, ich brauche das passende KIM-Client-Modul. Aber wenn das gegeben ist und dagegen soll uns da eigentlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung helfen, dann kriege ich auch das hin. Genau, ja. Ich habe das Ganze natürlich auch schon der Gematik vorab gezeigt und gemeldet über das Disclosure-Prozess. Am 15.09. Gematik und T-Systems. Gematik hat schnell geantwortet, T-Systems leider bis heute noch nicht. Ja, muss man auch mal so sagen. Genau, aber von der Gematik kam dann keinen Tag später, kann man nachfragen zur Reproduzierbarkeit, ne, wie habe ich welche Skripte gebaut und sowas. Und auch im Anschluss habe ich mehrere Calls gehabt und wirklich sehr transparente Informationen. Das heißt, auch das möchte ich hier betonen, ich war sehr zufrieden mit der Disclosure. Ne? Also es hat einfach wunderbar funktioniert. Mir wurde transparent dargelegt, was machen wir gerade, wie wollen wir diese Probleme lösen, was können wir lösen, was können wir vielleicht auch gerade nicht lösen und warum. Muss man auch mal sagen, hat sehr gut funktioniert jetzt hier. 14. November gab es dann auch einen Hotfix im KIM-Client-Modul, was jetzt gerade ausgerollt wird oder teilweise schon ausgerollt ist. Und zwar, was wurde geändert? Naja, die Zertifikatsprüfung wurde scharf gestellt. Ne? Also das, was wir eigentlich erwartet hätten. Ne? KIM-Client-Modul prüft jetzt sowas wie ein Hostname, ob das funktioniert. Genau, und der Typ wird überprüft. Und der CAS zum Beispiel, dieser Attachment-Service, der nimmt jetzt auch nicht mehr attacker.com, sondern der weiß ja, woher die E-Mail-Adresse kommt. Das weiß er ja. Warum muss ich denn da noch einen Link eingeben? Nee, macht jetzt nicht mehr. Der nimmt einfach den Provider-Server und ignoriert den Link da drin. Macht ja auch Sinn. Fehlermeldung kann ich jetzt auch nicht mehr selber wählen. Die sind jetzt im DSN, Delivery Status Notification Format. Das heißt, auch hier kann ich keine beliebige Nachricht mehr erstellen. Ist also in meinem Sinne auch gefixt. Und dann vor ein paar Tagen gab es nur eine Vorabveröffentlichung. Das ist dann, wenn es ein größerer Standard Änderung ist, dann muss das zur Kommentierung freigegeben werden. Und genau, da ist jetzt eine weitere Signatur, wird ja eingeführt, damit der Absender besser authentifiziert wird. Ne? Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr beliebige KIM-Client-Module benutzen, sondern es muss jetzt auch passen. Ne? Also Absender muss jetzt auch zur Signatur übereinstimmen. Ja. Schöne Sachen. Was bleibt denn noch übrig? Ne? Was haben wir denn noch? Naja, der KIM-Client-Modul, Authentication, da würde ich sagen, das würde ich in Zukunft gerne verpflichtend sehen, dass ich mich selber beim KIM-Client-Modul nochmal anmelde. Ja, weil aktuell haben wir nur eine implizite Anmeldung über den Fachdienst. Schöner wäre es vielleicht, wenn das Client-Modul auch schon sagt, naja, diesen User hier nutze ich oder das ist ein User aus dem Internet, den vertraue ich jetzt erstmal nicht. Was bleibt auch noch? Naja, meine Gematik-Adresse, die wird bleiben. Die wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger bleiben und wenn die weg ist, dann kann ich mir eine neue klicken, weil die KIM-Absender-Adresse kann halt frei gewählt werden und ich sehe als empfangene Praxis leider nicht, wer hat signiert. Ja, das, was Outlook machen kann, das geht bei KIM leider nicht, weil wir das KIM-Client-Modul haben. Und das Client-Modul macht die Signaturüberprüfung und ja, gibt die E-Mail weiter. Das heißt, in der aktuellen Architektur ist es schwierig lösbar, das jetzt hier noch so hinzukriegen. Von daher als Einordnung, ich sehe auch keine schnelle Möglichkeit, um diese KIM-Sache hier, um diesen Punkt hier so ein bisschen zu verbessern. Das heißt, da bräuchte es einen größeren Aufruf vielleicht, ist glaube ich auch intern auch schon in der Gematik an der Diskussion drin. Von daher, das meiste wurde gefixt, hier bleibt noch ein bisschen ja Restunsicherheit drin. Aber auch das ist vielleicht wichtig zu erzählen, das ist alles, ne? Wir sind ja auf einem recht hohen Niveau. Es ist alles besser als Fax oder diese normale E-Mail, die ich euch gezeigt habe, die wir trotzdem noch ein, zweimal in der Woche kriegen. Diese ganze unverschlüsselte E-Mail-Sachen und E-Mail oder irgendwelche Fax oder E-Mail-to-Fax-Gateways, die es gibt, das ist alles wesentlich schlechter. Das heißt, KIM ist ein Dienst, der funktioniert relativ gut, auch wenn es jetzt noch ein paar Lücken gibt, wenn ich jetzt irgendwelche sicheren Sachen kommunizieren würde, ich würde es tatsächlich noch bei KIM machen, weil welcher Dienst ist gerade besser? Ich kenne gerade keinen, der so schön praktikabel funktioniert wie der hier. Und auch hier hoffe ich einfach, dass in Zukunft noch mal ein bisschen nachgebessert wird. Ja, damit habe ich hoffentlich so ein bisschen gezeigt, was ich in den letzten ein, zwei Jahren mir angeschaut habe und habe wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Immer noch Chaos im Titel, aber immer noch besser als Fax. Also super. Wir haben richtig viel Zeit für Fragen und ich sehe auch schon die ersten, die sich anstellen. Wir haben 6 Saalmikrofone hier vorne, weiter hinten, und wir haben hoffentlich Fragen aus dem Internet auch, und ich fange mal an mit, da ist ein bisschen hin und her, mit Mikrofon 2 bitte.
Hallo Christoph, danke nochmal für den schönen Vortrag.
Hi Dirk.
Hi. Kurze Frage, das heißt, ich bin ein bisschen spät mit meiner Frage wahrscheinlich dran, aber wenn Ertica.com funktioniert, ist das ein Split-Tunnel über die TI-Connector, richtig?
Das liegt daran, wie ich den Connector einrichte. Also das war ja damals 2000er, also 2020 war die große Diskussion, wie richte ich meinen Connector ein, seriell oder parallel. Man kann alle seinen kompletten Traffic über den Connector laufen lassen. Man kann es aber auch so konfigurieren, dass die Internetsachen nicht über den Connector laufen, über die, was auch immer ich habe, ne? Meistens eine Fritzbox. Also ja, das KIM-Client-Modul macht dann, wenn DNS aufruft, und schaut nach, was das für eine Verbindung hat. Also je nachdem, manchmal beim Connector oder manchmal Split-Tunnel, beides möglich, okay, je nachdem, wie es eingestellt ist.
Das heißt, ein Teil der Rechner ist eh dann frei im Internet unterwegs, von dem die E-Mail geschickt wird?
Ja, oftmals. Also muss man nicht so machen, aber kann man einstellen. Also man kann natürlich auch alles reglementieren, ich möchte nur TI-Netzwerk, aber dann kriege ich auch keine Updates mehr, so, dann wird es eh schwierig. Von daher ist,
Ich sehe da ja ein kleines Problem. Ich meine, du hast dann irgendwie ranzige, mehr oder weniger ranzige Windows-Software, die irgendwie mit Patientendaten hantiert. Da muss man sich eigentlich doch, oder ich frage mich dann, inwieweit man sich Gedanken um solche Sachen machen muss.
Ja, da kann man natürlich viele Gedanken jetzt machen. Ne? So viel Zeit haben wir dann vielleicht auch nicht mehr. Aber natürlich ist das Problem, dass wir hier halt irgendwelche, ja, manchmal ranzige, ne, Windows 7 und was auch immer für Software noch haben im Internet, die da drin sind, und Praxen, die nicht updaten wollen oder können, weil das Röntgengerät kein neues Windows kann oder sowas. Das Problem haben wir natürlich. Und da habe ich jetzt auch kein Patentrezept drauf. Ne?
Okay. Ja, schade.
Ja, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Vielleicht.
Schlaf mal eine Nacht drüber, danke.
Beim 40C3 dann. Es geht weiter mit Mikrofon 4, bitte.
Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich hatte mich jetzt so als armer kleiner Patient ein bisschen gefragt. Ja, ich sag mal, ich bin datenschutzbewusst, irgendwie KIM schon ganz nett, aber auch nicht 100%. Kann ich dann zu meinem Facharzt sagen, Sie schicken mir jetzt nicht die Adresse oder die Daten über KIM an den Hausarzt, sondern geben Sie mir die per Post mit, schicken Sie die per Post. Also ist das so opt-out-bar? Oder habe ich dann Pech?
Das ist eine gute Frage, die ich jetzt so vollständig auch gar nicht lösen oder gar nicht beantworten kann, ob ich dem Arzt vorschreiben kann, wie er das verschickt, wenn es notwendig ist. Also man kann ja generell widersprechen an die Datenweitergabe. Ne? Und viele Sachen darf ich als Arzt auch nicht weitergeben, wenn ich dazu Nein sage. Aber es gibt natürlich Fälle, wenn ich behandelt werden möchte, dann muss diese Daten übertragen werden. Wenn ich zum Beispiel im Zahnarztbereich ein Gutachten von der Kasse angefordert wird, dann muss ich Röntgendaten weiter verschicken an irgendeine andere Praxis. Und ob ich jetzt da sagen könnte, in dem Fall, naja, mach's nicht über KIM, sondern mach's per, weiß ich nicht, CD, weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten, ob man das machen kann. Probier es aus, aber... Okay. Oder auch nicht, ja, aber.
So, hat das Internet eine Frage?
Ja, das Internet möchte wissen, ob es einen Unterschied zum Schweizer System mit den @HIN-Adressen gibt.
Kann ich leider gar nicht zu sagen. Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Da muss ich leider passen. Interessante Sache für den nächsten CCC, aber.
Das ist Nummer 6, bitte.
Ja, die Frage bezieht sich auf das manuelle POP3-Delete. Das Zertifikat wurde mit PKCS 12 angedockt, oder wie kam er daran?
Moment, hast du beim Client-Modul, das Client-Modul, was sich zum attacker.com-Server verbindet?
Nein, für den POP3 bei dem Denial-of-Service-Angriff.
Bei dem Denial-of-Service, ja genau. Welches Format das Zertifikat jetzt hat, weiß ich auch nicht mehr genau, aber es ist eine TLS-Client-Authentication, also Mutual TLS zwischen dem Client-Modul und dem Fachdienst-Server. Und wenn ich jetzt auf dem Fachdienst-Server mich connecten möchte, um da dieses POP3-Delete auszuführen, dann muss ich mich als Client-Modul ausgeben, muss daher das Zertifikat und den Private Key aus dem Client-Modul rausziehen und das in mein Python-Skript einarbeiten.
Und das ist eben die Frage, wie das rausziehen? Ich dachte, das liegt auf einer Smartkarte.
Ach so, nee, die Verbindung ist nicht auf einer Smartkarte, guter Punkt, genau. Die KIM-Nachrichten selbst, die werden von der Smartkarte signiert, da komme ich nicht an den Schlüssel ran, aber diese TLS-Client-Authentication-Verbindung, das ist tatsächlich, liegt auf dem, bei mir ist es halt auf dem Windows-Server im Filesystem beim P-Systems, da liegt es so drin, und das ist runterladbar auch vom Fachdienstbetreiber, weil ich brauche ja eine Authentifizierung Störung mit dem Fachdienstbetreiber. Das heißt, die Systems gibt mir das Zertifikat. Das wird eingespielt auf meinem Rechner, wo Kim Klein Modul läuft, und da kann ich es auch wieder rausziehen. Ja, genau. Also das ist keine Smartkarte. Gute Frage.
Ja. So, noch eine Frage aus dem Internet, bitte.
Das Internet möchte wissen, ob es möglich wäre, die fehlenden oder nicht sichtbaren Signaturhersteller dadurch zu lösen, dass man einen extra Mailheader hinzufügt vom Client-Modul, der dann beim Empfang vorher weggefiltert wird. Wäre das möglich?
Ja, also was passiert ist oder was passieren wird, das ist ja auch genau, ist öffentlich, diese Vorab-Informationen, gemspec.gematik, unten links steht Vorab-Veröffentlichung, kann man reinschauen. Was gemacht wird ist, es gibt tatsächlich ein neuer Header wird eingeführt in den E-Mail-Nachrichten, in den KIM-Nachrichten, und zwar da kommt noch diese weitere Signatur rein. Das ist dann ein JWT-Token und der muss dann signiert sein von dem passenden Client-Modul, und das kommt tatsächlich in den Header rein. Also wenn das die Frage beantwortet, vielleicht schon. Kann man sich gerne mal anschauen. Ist ja, funktioniert auf den ersten Blick. Also ich habe es mir angeschaut, scheint zu funktionieren. Ob das so die richtig wahre Lösung ist für immer, weiß ich nicht, weil wir haben ja eigentlich ja schon eine S-MIME-Kommunikation. Wir haben sichere Signaturen im S-MIME-Gebilde und jetzt führen wir noch eine weitere pro E-Mail, eine weitere Signatur ein und bilden die im Header ab. Ja, als Lösung hier kann ich es absolut nachvollziehen, warum man es gemacht hat. Ob es eine schöne Lösung ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, wahrscheinlich ging es da in diese Richtung in der Frage, und ja, genau, im Header kommt noch eine weitere Signatur rein.
Das Mikro 5, bitte.
Moin, danke erstmal für den coolen Talk. Ich hätte mal eine Frage, wieso diese ganze Komplexität überhaupt nötig ist. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieses Client-Modul ja praktisch nur ein Mail-Proxy, das irgendwie in einem VPN dann mit drin hängt. Aber wenn das sowieso schon Standard S-MIME ist, wieso dann nicht schlicht und einfach die E-Mails per S-MIME verschlüsseln, signieren, mit der Smartcard am entsprechenden Mail-Client dran, und dann wird sogar Thunderbird oder Outlook oder was auch immer sauber anzeigen, naja, diese E-Mail ist sauber signiert oder nicht.
Das ist eine Frage, die habe ich mich selber auch schon mehrmals gestellt. Ja, genau. Das ist okay. Die eine Frage, warum? Genau, und ich kann also auch nur mutmaßen. Ich weiß es nicht genau. Ne? Ich meine, wir haben die Zeit. Ich kann ein bisschen mutmaßen. Zum einen ist es natürlich so, dass das Client-Modul so ein bisschen Sicherheitsinformationen erstmal abstrahiert und es vielleicht dem Arzt, die Ärztin vielleicht ein bisschen leichter machen soll, indem ich halt einfach nur sichere E-Mails angezeigt bekomme, indem ich nicht mal Zertifikatsinformationen händisch einpflegen muss. Das könnte sein, dass das da so ein bisschen der Grund drin liegt. Es könnte auch einfach sein, wenn wir jetzt 130 Praxisverwaltungssysteme haben, oder ungefähr, und vielleicht noch Krankenhausinformationssysteme und dergleichen. Und wenn wir das S-MIME jetzt wirklich in den End-Client einlagern, und wir wollen ja eigentlich diese E-Mails auch bearbeiten in der Praxissoftware. Wir wollen ja, so wie das Video das zeigte, diese Daten einfach schön rüberziehen können von Patient zu Patient. Wir wollen ja nicht diesen Medienbruch, dass ich ein PDF speichern muss auf dem Desktop und dann in meine Software hochladen muss. Das möchte ich nicht. Und das heißt, diese KIM-Nachrichten müssten dann auch im Client entschlüsselt werden. Das heißt, ich hätte plötzlich 130 Client, die müssten alle S-MIME irgendwie entschlüsseln, verschlüsseln, signieren und verifizieren. Da möchte ich nicht wissen, wie viele Talks wir daraus bauen können. Ne? Das ist auch eine Wahrheit. Wenn wir das wirklich so machen und die Praxisverwaltungssoftware jetzt alle irgendwie S-MIME da rein düngeln, ich bezweifle, dass das gut ausgeht. Also auch das ist eine Sicherheitsfrage, die man irgendwie beantworten müsste und wo ich mir vorstellen könnte, dass das auch mit einer Motivation war. Genau, aber es ist auch eine pure Mutmaßung von mir.
Also, sodass die Praxissoftware dann kein S-MIME verstehen muss, sondern nur ganz normal die E-Mail-Daten richtig empfangen kann über POP3 dann in dem Fall.
Ganz genau, so ist es ja. Durch das Client-Modul brauche ich als PVS nur noch einen E-Mail-Client einzubauen. Auch da kann viel schief gehen. Ne? Ist auch nicht ganz trivial, aber vielleicht noch ein bisschen leichter, als wenn ich jetzt noch Hardcore-Krypto einbauen müsste. Ja. Mein weiterer Punkt könnte vielleicht auch noch sein, ich habe ja diese Smart-Karten, die müssen in den Kartenlesern der TI mit drin sein. Das ist auch noch ein bisschen schwierig, die bei Outlook einzubinden, ist vielleicht auch nicht so ganz trivial. Genau, aber alles Mutmaßung. Genauer sagen, weiß ich auch nicht.
Okay, danke.
Mikro Nummer 3, bitte.
Ja, ich bin Stefan, und was ich mich natürlich immer frage, was ist, wann wir für die paar Milliarden, die die Gematik für diese tollen Lösungen ausgegeben hat, als Patient, wir sind ja bei denen irgendwie die letzte Klasse, die berücksichtigt wird, mal auch eine Nutzung davon haben, dass ich meinem Arzt zumindest mit einem öffentlichen Schlüssel was verschlüsseln kann zum Zuschicken oder umgekehrt einfach meine Laborwerte nicht am Tresen ausdrucken lassen muss, sondern per E-Mail erhalten kann. ob da irgendeine Gematik, irgendeine Pipeline ist, wo absehbar ist, dass man da denkt, auch Patienten hätten so ein gewisses Recht auf Datenschutz.
Ja, ein guter Punkt, weil das heißt zwar hier KIM, ne, Kommunikation im Medizinwesen, da dürfen auch alle Akteure in der Medizin mitmachen, außer die Patienten, die dürfen da nicht teilnehmen. Das stimmt. Was aber kommt oder was auch schon da ist, ist nämlich nicht KIM, sondern Achtung, TIM für TI Messenger. Da dürfen die Patienten auch mitspielen. Das ist Matrix-basiert. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, also gerne mal anschauen. Auf dem Matrix-Messenger baut das auf und da kann ich als Patient dann wirklich auch mit den Ärzten sprechen. Inwieweit das von den Ärzten später genutzt wird, das weiß ich nicht. Da muss man auch überlegen, ob wie sehr Lust haben Ärzte dann die ganze Zeit auf ihrem Handy Nachrichten dazu kriegen, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es da so ein Praxisphone und wenn da der Matrix-Communicator drauf ist, dann wäre das ja schon eine gute Sache. Also das ist das Stichwort. TIM gibt es, ich weiß nicht, ob es irgendwie, es müsste auch schon bei einigen produktiv sein. Als Patient ist es meistens mit eingedöngelt in der EPA. Ja, muss man schauen. Aber es gibt einen Dienst, ist auf jeden Fall spezifiziert. Ja, genau.
Okay, Mikro Nummer 1 bitte.
Ja, danke. Danke für den Vortrag. Auf einer anderen Ebene, auf einer Metaebene. Ich frage mich bei diesen ganzen Geschichten um Medizin und IT, dass jedes Mal etwas kaputt ist. Es ist immer wieder kaputt. Wenn ich solche Software in die Welt setzen würde, ich würde mich schämen. Warum wird das nicht getestet? Was geht da grundsätzlich falsch? Warum ist das strukturell? Kann man da etwas ändern? Oder ist das die nächste Kacke, dann wieder die übernächste Kacke? Was ist da los?
Ich habe da leider, ja. Auch da jetzt nur wieder Mutmaßung, ne? Also kann ich natürlich auch nicht final beantworten, aber was ich finde, wo man ansetzen könnte oder wo vielleicht auch Problematiken herkommen, ist zum einen das Marktmodell bei der Gematik. Marktmodell bedeutet, dass jede Firma anfangen kann, ein KIM-Postfachbetreiber zu werden oder ein KIM-Kleinmodul auf den Markt zu bringen. Dadurch haben wir halt relativ viele Herstellende für relativ wenige Kunden einfach. Das muss man auch einfach sehen. Dieser Arzt, ne, es gibt 200.000 KIM-E-Mail-Adressen. Das heißt, der Markt ist doch relativ begrenzt. Da kann ich nicht unzählige viele Hersteller draufwerfen. Dann habe ich am Ende halt Hersteller, die haben vielleicht 5 oder 10.000 Kunden. Und für 5 oder 10.000 Kunden für 5,90 € im Monat eine Software bereitzustellen, die so viel kann und so viel können muss und immer wieder auf dem aktuellen Stand sein, ist, glaube ich, tatsächlich schwierig, das in einer guten Qualität zu machen. Das könnte eine Antwort sein, dass es da einfach zu viele Player gibt, dass es da für diesen begrenzten Anwenderkreis zu viele Softwarefirmen gibt, die alle das Gleiche programmieren müssen. Alle müssen jetzt den Hotfix umsetzen. 5, 6 verschiedene Firmen müssen alles Gleiche programmieren und das könnte es vielleicht sein. Oder auch 130 Praxisverwaltungssysteme ist vielleicht auch eine relativ große Nummer für zu wenige Ärzte. Dann gibt es Praxisverwaltungssysteme, die haben dann irgendwie 3.000 Kunden oder sowas. Für 3.000 Kunden eine eigene Software, die so viel kann und so viel auch sicher machen muss, ist vielleicht auch keine leichte Aufgabe. Also vielleicht könnte das eine Antwort sein. Genau.
So, wir haben noch knapp 10 Minuten. Es stehen noch einige Leute an den Mikrofonen. Also, aber langsam könntet ihr euch kurz fassen, wollte ich sagen, damit alle drankommen. Das Internet hat keine Fragen im Moment. Dann das Mikro 2, bitte.
Ja, vielen Dank auch von mir für den coolen Talk. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass die Gematik auf POP3 als Abrufprotokoll für E-Mail setzt, was ja eigentlich mittlerweile stark an Bedeutung verloren hat und immer mehr durch IMAP abgelöst wird. Gibt es da dokumentierte Gründe von der Gematik? Haben die da irgendwas aufgeschrieben, warum die noch dieses alte Protokoll nutzen?
Weiß ich auch nicht. Also ob es irgendwo Gründe gibt, ich kenne sie auf jeden Fall nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Kann ich leider auch nicht genau sagen.
Und aus deiner Sicht?
Ja, ist auch wieder Mutmaßung. Ne? Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es leichter mit dem Abruf. Ich kann es nicht genau sagen, was da damals die Motivation dahinter war.
Alles klar, vielen Dank.
Mikro Nummer 4, bitte.
Ja, sehr, sehr schöner Talk, vielen Dank. Du hast ja schon wieder gezeigt, dass es reicht, einen von 200.000 Praxen, einen von sehr, sehr vielen Clients zu hacken, anzugreifen oder unsichere Konfiguration, in dem Fall ein offenes KIM-Client-Modul vorzufinden. Und schon steht und fällt die Sicherheit dieses Walled Garden Systems. Das war ja beim letzten Jahr bei der elektronischen Patientenakte auch selbes Setting, selbes Problem. Du hattest ja schon vor vielen Jahren tatsächlich die offenen Konnektoren im Netz gefunden. Das heißt, diese TI-Konnektoren, die die Verbindung zur Arztpraxis herstellen in diese TI, die waren falschrum eingebaut und offen auf dem LAN-Port aus dem Internet erreichbar und damit konntest du sehr viele Praxen übernehmen. da hat man damals dann gesagt, okay, es wäre keine schlechte Idee, wenn man das scannt, wenn man das mal zentral schaut, was finde ich denn da aus Sicht der Gematik oder der Hersteller oder Anbieter oder der verantwortlichen TI-Zugangsdienstanbieter oder, was sehe ich denn da, und dann schalte ich solche unsicheren Konfigurationen ab oder habe eine Governance, die es erlaubt, dann diesen Abschluss abzuklemmen. Ist hier ein ähnlicher Vorgang angedacht, dass man sagt, okay, offene KIM-Client-Module, da gibt es zumindest mal eine Warnung vom Provider, von wem auch immer?
Ja, genau. Ja, ich meine, die KIM-Client-Module, Martin, wir kennen das schon seit ein paar Jahren, haben wir die ja schon gesehen, ne? Also das ist ja ein Problem, und die Sache ist natürlich, die wir uns auch immer gestellt haben, ist, naja, was haben wir im Internet? Wir haben jetzt eigentlich da nur einen E-Mail-Server drin, ne? Weil nach außen wirkt dieses KIM-Client-Module erstmal nur als E-Mail-Server, und davon gibt es ganz viele im Internet, und wo ist die Gefahr? Das heißt, daher habe ich das auch einfach lange gesagt, naja, da ist ein KIM-Client-Modul im Internet, aber who cares, ne? Was ist daran schlimm? Und dann habe ich mich halt im Sommer rangesetzt und mal überlegt, was kann man damit vielleicht machen? Und jetzt haben wir gesehen, es gibt doch so ein paar Sachen. Auf die Frage zu antworten, genau, mir wurde gesagt, die Gematik möchte hinterher und versucht auch, die gerade zu identifizieren, die KIM-Client-Module, um da entsprechend zu handeln und die Dinger da rauszukriegen. Aber wie es bei den Konnektoren aussieht, so leicht ist es natürlich auch nicht, die mal rauszufinden. Wer betreibt jetzt dieses eine KIM-Client-Modul? Man bekommt ein Zertifikat, aber das sagt auch nicht, wer es betreibt. Man kriegt eine E-Mail-Adresse. Von daher, so leicht ist es gar nicht, die Dinger rauszukriegen aus dem Internet. Aber was ich gehört habe, ja, das soll gemacht werden, ne? Da ist jetzt sind Leute dran, um das zu fixen. Ja.
So, ich frage noch mal nach. Vielleicht habe ich es nicht gesehen. Hat das Internet noch eine Frage? Das Internet schweigt. Dann Mikro Nummer 3, bitte.
Ja, hallo, ich bin Jan. Ich wollte nur kurz meinem Vorredner eine Antwort geben, und den Messenger-Frage, die ich eigentlich hatte, hast du schon beantwortet. Mein Vorredner fragte, wie es denn sein kann, dass man aus der Arztpraxis entweder nur ausgedruckt oder irgendwie im Klarnamen eine E-Mail bekommt. Das ist nicht ganz so. Man kann in PVS-Systemen eigentlich auch immer eine verschlüsselte E-Mail abschicken, wo dann im dümmsten Fall einfach das Geburtsdatum verwendet wird, aber es ist besser als gar nichts. Also man kann das machen, wenn man das denn will, ne?
Das liegt an PVS. Also unseres kann zum Beispiel nicht. Die kann KIM, aber auch das, die Anwendbarkeit, Nutzbarkeit ist ein bisschen eingeschränkt dabei, aber genau, das liegt an PVS, was die so implementieren, ja. Ja.
Okay, dann Nummer 2 nochmal.
Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage wäre, wie ändert sich denn die Architektur vom KIM? Welche Herausforderungen entstehen, wenn die Gematik das schafft, die Konnektoren abzulösen durch das geplante TI-Gateway?
Naja, mit dem TI-Gateway verschwindet der Konnektor aus der Praxis und landet dann in einem Rechenzentrum, und in der Praxis kommt aber eine neue Box rein, die dann nur noch eine VPN-Verbindung macht und nicht mehr die Krypto-Operation. Das heißt, so viel für die Praxis erstmal ändert sich gar nicht und für die Architektur am Ende des Tages auch nicht. Fürs KIM-Client-Modul ist es vollkommen transparent, ob die Box jetzt in der Praxis steht oder bei wem auch immer im Rechenzentrum. Das heißt, für das KIM-Client-Modul und fürs KIM ändert sich durch diese High-Speed-Konnektoren oder TI-Gateways erstmal gar nichts. Nee, architekturtechnisch das gleiche.
Okay, nochmal Mikro Nummer 2. Genau, du bist dran.
Cool. Danke für den Vortrag. Du meintest jetzt, T-Systems hat sich gar nicht zurückgemeldet. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist das jetzt theoretisch noch offen? Ich meine, heute ist Samstag. Du hast bis übermorgen ja Zeit. Kannst du die E-Mail jetzt vielleicht nochmal schicken?
Also, genau, T-Systems hat sich nicht bei mir gemeldet, aber die Gematik hat da nochmal dreimal hinterhergetreten, damit da was passiert, und T-Systems hat sich bei der Gematik gemeldet, und die Gematik hat mir das dann weitergeleitet, dass das alles gefixt wurde und so, genau. Es gibt auch ein neues KIM-Client-Modul, ich meine, 3 Minuten habe ich noch. Das ist auch ganz interessant, weil das neueste KIM-Client-Modul von T-Systems verlangt jetzt plötzlich nicht mehr IP-Adressen für den Fachdienstserver, da wo ich attacker.com eingetragen habe, sondern die Domain, damit die Domain gegenüber das Zertifikat geprüft wird. Das Problem ist aber, T-Systems hat das nirgendwo gesagt, hat die Dokumentation auch nicht angepasst, und in deren Beispiele wird überall noch die feste IP benutzt. Das heißt, in meiner Gruppe, wo einige Praxen auch drin sind, da kamen dann plötzlich vor ein paar Wochen ganz viele Probleme. Ja, KIM-Client-Modul-Update, jetzt geht gar nichts mehr. Und das Problem war tatsächlich, weil die alle IP-Adressen drin hatte. Und das KIM-Client-Modul sagt dann, ja, Verbindung verweigert. Und der Log stand auch nichts Vernünftiges. Das heißt, das hatte ich vor 2 Jahren auch schon mal. Also bei T-Systems, die Update-Problematik ist da immer noch ganz gravierend, weil die einfach keine Doku geben, keine Changelog, keine Informationen, was man ändern muss für irgendwie ein neues Update. Genau. Also T-Systems hat sich bei der Gematik gemeldet, aber nicht bei mir. Ja.